Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und das fand ich super spannend zu beobachten, zu sehen, wie sich wirklich jeder seinen Platz im Team erarbeiten muss. Man muss sich sowohl verdienen, dass man Sprüche klopfen kann, aber auch, dass man also einbezogen wird in diese Art des Humors. Also, dass wenn die Spieler sich gegenseitig auf den Arm nehmen, so, dass man eben mit einbezogen wird, das gehört auch dazu, wenn man Teil des Teams ist. Und wenn man eben super still ist und nicht so wirklich teilhabt an dieser ganzen Umgangsweise und dem Spaß, den man da in der Kabine vor allem macht, dann wird man schon sehen, dass die halt nicht so doll ins Team integriert sind.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ja, was ist jetzt mit ihm los? Wieso lacht er denn da? Das ist das Thema heute, denn ich habe einen sehr, sehr interessanten Gast bei mir in der heutigen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Das ist nämlich Solveig Wolfers-Pommerenke, Sprachwissenschaftlerin. Jetzt bitte nicht anfangen zu gähnen und wird langweilig. Nein, höchst interessant, denn sie hat sich mit dem Thema Fußball auseinandergesetzt und zwar genauer gesagt mit der Kommunikation der Fußballer untereinander in der Kabine auf dem Platz. Und da sind wir in diesem Gespräch sehr schnell dazu gekommen zu sagen, es ist eigentlich eine Untersuchung des Humors einer Fußballmannschaft untereinander. Man sagt auch gerne des Flachses, da blüht der Flachs, sagt man so. Wie gehen die miteinander um? Wie schießen die sich an? Wie muss man reagieren? Wie kann man in diesem Flachs-Motto zurückschießen? Wie, in Anführungsstrichen, kann ich das überstehen, so ein Flachsfeuerwerk? Gehe ich da unter? Gehe ich hierarchisch ganz nach hinten, weil mir dieser Humor nicht liegt? Bin ich der Beste vorne drin, weil ich kann hier einen Satz, einen Witz, einen Spruch nach dem anderen rausschießen? Bin ich da die Nummer 1 in der Hierarchie? Aber die Nummer 1 im Witze machen, ist der Schlechteste mit dem Ball am Fuß, da ist der andere besser, nur der kann nicht reden. Also höchst interessant, was da Frau Solveig Wolfers-Pommerenke für ihre Doktorarbeit erarbeitet hat. Und deswegen mal ein komisches Lachen am Anfang. Es geht tatsächlich um Humor bei Fußballmannschaften in der Kabine. Also wie Fußballer untereinander, auch auf dem Rasen beim Training zum Beispiel, sind mit dabei gewesen. Werdet ihr jetzt alles hören? Von daher glaube ich, nicht wegschalten von wegen Sprachwissenschaft noch. Gott, oh Gott. Nein, höchst interessant. Hört euch das bitte an. Solveig Wolfers-Pommerenke, mein Gast heute. Ja, ich weiß, bevor es losgeht, gibt es noch mal eben meine Vita. Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Arbeite aktuell für Sky und das Sportradio. Hab mehr als 1400 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert. Hab die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen. Und biete seit langer Zeit eben Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt an. So, diese Vita habt ihr hinter euch. Und jetzt rein in das höchst interessante Gespräch mit Solveig Wolfers-Pommerenke, der Sprachwissenschaftlerin mit dem Schwerpunktthema Forschungsfokus Fußball. Wie blüht der Flachs in der Kabine bei Fußballmannschaften? Solveig Wolfers-Pommerenke darf ich begrüßen. Sie ist Sprachwissenschaftlerin mit Forschungsfokus Fußball. Und der Fußball ist ja so riesig breit und Sie haben sich einen Bereich rausgesucht, den ich total spannend finde, weil ich ihn selbst 10 Jahre lang im Vereinsfußball erlebt habe. Die Kommunikation von Spielern untereinander, auch auf dem Rasen während des Trainings, aber vor allen Dingen in der Kabine. Das finde ich ja höchst interessant. Ja, auf dem Platz im Wettbewerb kennt man den Begriff Trash Talk, dem Gegner ja, ein Ohr abzureden, wie schwach bist du eigentlich, wie schlecht bist du eigentlich, ihn da mental runterzumachen. Aber Sie haben untersucht, wie die Mannschaft miteinander, untereinander kommuniziert. Das finde ich höchst interessant. Vielleicht die erste Frage von Wolfers-Pommerenke, wie kommt man auf diese Idee, genau das zu untersuchen?
Danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total, Gästin zu sein. Und direkt zur ersten Frage. Also ich habe in meinem Master mir unterschiedliche Themen angeguckt. Ich habe in England interkulturelle Kommunikation studiert und habe irgendwann zu genau dem Thema Trash Talk eine Hausarbeit geschrieben und habe mir aber Boxen angeguckt. Da ging es um einen Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Tyson Fury. Und da habe ich gemerkt, dass ich einfach Sport als Kontext viel spannender als alles andere finde, weil in meinem Studiengang war es relativ üblich, dass man sich eher so einen Business-Kontext angeguckt hat. Und dann wurde mir klar, so nee, also ich möchte schon auf jeden Fall im Sport weiterschauen. Und ein Freund von mir, der war damals Fußballtrainer und das war für mich dann einfach ein leichter Zugang. Und ich habe ihn gefragt, ob es okay wäre, wenn er mal seine Mannschaft und auch seinen Co-Trainer fragt, ob ich vielleicht seine Mannschaft erforschen dürfe. Der war direkt begeistert, die Mannschaft hatte auch Lust und dann bin ich eben hingereist. Also in Deutschland habe ich die Daten erhoben und habe dann bei der Mannschaft erstmal reingeschnuppert. Man muss ja auch erstmal schauen, wenn man so als Außenseiterin da hinkommt und die wissen auch nicht so ganz, was das eigentlich soll. Und es war auch eine A-Jugend. Das heißt, manche wissen vielleicht auch gar nicht, was ist eigentlich jetzt eine Promotion genau? So, was macht die eigentlich? Was will die von uns? Und warum findet die uns eigentlich interessant? Ich bin sicher, das verstehen manche immer noch nicht, weil sie dachten so, was soll denn jetzt bitte Sprachwissenschaft? Aber ich habe es versucht zu erklären und habe es eben gezeigt, dass ich einfach interessiert bin, wie die Spieler untereinander reden. So, ich bin da relativ explorativ rangegangen und dann aus meinen Daten heraus hat sich dann so ein Fokus entwickelt. Und in der Masterarbeit war es so, dass es dann, also ich sage es mal auf Englisch, aber racialized Humor war, also rassifizierter Humor wäre das im ersten, im Deutschen. Natürlich unter anderem, wenn er rassistisch war, habe ich es genauso benannt. Aber der war eben teilweise auch selbstgerichteter Humor von Spielern, also People of Color. Und dann gehe ich nicht da rein und sage so, nee, das ist aber rassistisch, sondern das ist eine Deutungshoheit, die die Spieler eben selber haben. Das heißt, ich nenne ihn rassifiziert, weil er sich diskriminierender Stereotypen bedient. Genau, und da habe ich eben schon gemerkt, so okay, dieser Humor, der wirklich super, ja, so aggressiv teilweise war, der trägt dazu bei, was das eigentlich für eine Kultur so im Team ist und wie die eigentlich miteinander umgehen. Das habe ich dann veröffentlicht, habe angefangen irgendwie, ja, weiter mich mit dem Thema zu beschäftigen und mein damaliger Betreuer sagte so, Solveig, du weißt schon, so, du bleibst für deine Promotion. Und dachte ich so, gar keine schlechte Idee. Bin dann geblieben, habe promoviert und dachte mir so, vorher war es eine Elitemannschaft, jetzt willst du eine Profimannschaft. Und habe dann eben versucht, ja, die Kontakte, die ich hatte, so ein bisschen wieder anzuzapfen und habe viele angeschrieben. Mir wurde von meinen KollegInnen direkt gesagt, so kannst du klicken. Gerade in England, Premier League, ist, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger ranzukommen als jetzt in Deutschland. Aber relativ schnell habe ich sehr positive Rückmeldungen bekommen, durfte bei zwei verschiedenen Vereinen vorsprechen. Bei dem einen hat es dann geklappt und die haben direkt gesagt, so okay, du hast so und so viel Zeit. Also ich durfte 3 Wochen insgesamt mit dem Team verbringen und ich habe gesagt, ich möchte die gerne nicht am Stück machen, sondern mit Unterbrechung und war dann eben eine Woche da, dann einen Monat wieder weg, wieder eine Woche da, einen Monat weg, wieder eine Woche da. Und am Ende habe ich auch Interviews geführt. Also es war eine ethnografische Forschung mit Audioaufnahmen, Beobachtungen und Interviews. Und dann habe ich mir eben angeschaut, wie die Spieler miteinander sprechen und habe eben wieder gedacht, so, okay, ich schaue mir erstmal an, wie es generell ist. Und dann aus den Daten heraus hat sich wieder ein Fokus auf Humor entwickelt, unter anderem wieder rassifizierter Humor, aber auch andere Humorarten. Und super spannend fand ich, dass ganz, ganz viel gescheiterter Humor im Team eine Rolle spielte. Und es gibt interessanterweise sehr, sehr wenig Forschung zu gescheitertem Humor, weil es einfach schwierig ist, das extra zu erforschen sozusagen. Es gibt so Experimente, wo dann WissenschaftlerInnen gesagt haben, so, wir erzählen jetzt extra schlechte Witze und gucken, wie Leute damit umgehen. Aber ich bin eben nicht so ein Fan von Experimenten. Und es war halt spannend zu sehen, dass Spieler, die in der Hierarchie jetzt noch nicht so weit oben waren oder eben Neulinge waren, egal wie alt sie waren, weil die Hierarchie war ja eigentlich sehr stark am Alter orientiert, dass die sehr oft gescheitert sind mit ihrem Humor. Und so wurde dann eben deutlich gemacht, so was die eigentlich für eine Position innerhalb der Mannschaft haben. Und man muss sich eben erst verdienen, dass man auch ja, ein bisschen austeilt. Man muss sich aber auch verdienen, dass man einsteckt. So. Also das ist so ein, es ist ein ganz dynamisches Ding, so wie Humor gemacht wird und der führt eben dann dazu, wie oder dazu, dass Zusammenhalt ausgehandelt wird. Und das ist so das große Thema, was ich mir dann angeschaut habe. Und ja, so kam das Ganze zustande.
Das war jetzt mal sehr ausführlich dargestellt und ich habe viele, viele Fragen aus der Antwort heraus schon. Die erste natürlich zwingend, das ist die Neugierde pur. Welche Vereine waren das?
Das darf ich leider nicht sagen. Das ist, ja, nee, das ist festgeschrieben in so forschungsethischen Kommissionen und so weiter. Ich muss die Identität der Spieler leider schützen. Oder was heißt leider? Ich muss sie schützen. Und deswegen darf ich das leider nicht sagen.
Aber wenn ich es richtig raushöre, ist die A-Jugend in Deutschland gewesen und die Profis waren in England.
Nee, die waren auch in Deutschland.
Aha, gut. Ja, so viele Vereine
genau,
in Deutschland
gibt es
ja
nicht, deswegen. Nee, genau,
sie
jetzt geraten.
Sie kommen aus England, landen oben an der Küste, also Werder Bremen, Hamburg ist vor.
Ich kann dazu nichts sagen.
Na gut, aber interessant fand ich, Sie haben sich das genau angeschaut, wie sich der Humor anhört. Da habe ich noch so gedacht, Ansehen wie Worte, das ist natürlich jetzt auf den ersten Blick ein Widerspruch. Das heißt, Sie mussten ja hingehört haben, in der Kabine dabei sein, um zu hören. Auf dem Rasen beim Training, beim Flachpasstraining stehen Sie neben der Gruppe, hören zu. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie die Worte, die ja vielleicht mal nur geflüstert worden sind, vielleicht haben die Kids oder die Profis über Sie hergezogen. Was will die Olle hier? Das werden Sie wahrscheinlich auch dann gehört haben. Ist das passiert? Und wie haben Sie diese gesprochenen Worte gespeichert auf Ihrer Festplatte im Kopf? Oder gab es irgendwie ein Aufnahmegerät oder so?
Ich bin tatsächlich immer mit Aufnahmegerät durch die Gegend gelaufen. Ich habe mir extra ein sehr gutes gekauft, habe schnell gemerkt, okay, ich brauche auch einen Windschutz, wenn man draußen ist. Funktioniert es einfach anders nicht. Und das hatte eine relativ gute Reichweite. Also auf dem Platz habe ich jetzt qualitativ nicht so super Aufnahmen wie jetzt in der Kabine oder im Teambus oder auf der Bank während einem Spiel. Aber ich habe immer so geschaut, okay, wie nah kann ich eigentlich rangehen? Ich darf natürlich auch nicht stören. Also es wurde mir natürlich auch von den Trainern direkt gesagt, so, also du stehst jetzt aber nicht im Weg rum. Und ich habe halt geguckt, wie reagieren die Spieler auf mich? Wie nah kann ich rangehen? Ich bin dann halt natürlich immer näher rangegangen nach einer Zeit, weil man sich dann halt auch mehr traut und die sich so ein bisschen an mich gewöhnen. Und ich hatte eben auch die Trainingsklamotten des Vereins und dann in den Interviews, die ich am Ende geführt habe, haben auch zwei Spieler gesagt, so, die haben mich nach einer Zeit gar nicht mehr wirklich wahrgenommen, weil ich halt so ähnlich aussah. Und die haben mich, was jetzt so die Generation oder das Alter angeht, relativ nah an sich herangesteckt sozusagen, weil sie, glaube ich, dachten, ich sei jünger, als ich war. Und sie meinten so, ja, du hast doch auch Sneaker und Tattoos, so, du siehst ja ähnlich aus. Und ich glaube, das hat einfach dazu beigetragen, dass ich schneller akzeptiert wurde. Und es gab auch so einen Schlüsselmoment, also weil zum Beispiel, dass sie jetzt gelästert hätten oder so, das habe ich nicht mitbekommen. Aber die haben schon immer mal wieder so auch versucht, so zu gucken, wie geht die eigentlich, ne? Zum Beispiel bei Aufwärmübungen oder sowas, da wurde mir dann plötzlich der Ball zugepasst. Und ich kann gar keinen Fußball spielen. Das kann ich schon mal direkt vorweg schieben. Und ich dachte echt so, oh Gott, was mache ich jetzt hier, ne? Weil mein Mann, der zieht sich, also ja, sieht manchmal über mich her, wenn ich jetzt irgendwie einen Ball schieße und meinte, das sieht aus, als wäre ich eine Tipkick-Figur. Deswegen war ich halt total verunsichert, wie ich damit umgehen soll, habe aber einfach alles irgendwie mitgemacht und ich glaube, das hat kam ganz gut an. Und irgendwann haben auch so ein bisschen die Spieler mal versucht, irgendwie den Humor in meine Richtung zu schießen, aber eben auch erst nach einer Weile. Und das war dann irgendwie ganz interessant zu schauen, okay, wie gehe ich jetzt damit um und wie gehen die Spieler damit um, wenn ich zurückschieße? Weil das hätte ich am Anfang nicht gemacht, weil ich mich das nicht getraut hätte. Ich konnte natürlich durch die Audioaufnahmen und das gute Hinhören sagen, okay, die Norm des Humors, die sie jetzt da haben, ist schon recht konfrontativ. Teilweise auch von außen betrachtet, würde man sagen, grenzüberschreitend. Aber Humor ist halt immer kontextspezifisch. Denn die Witze, die ich mit meinem Freundeskreis mache, die würde ich ja bei weitem nicht mit beispielsweise meiner Chefin machen. Also man weiß ja schon, so was man sich mit Leuten erlauben kann. Und auch da ist das etwas, was immer wieder sich neu aushandelt, diese Grenzen. Und nur weil das Team Grenzen für sich aushandelt, kann ich ja nicht direkt da einfach mitmachen, weil ich ja einfach nicht dazugehöre. Aber graduell habe ich so ein bisschen mehr dazugehört. Spieler sagten dann zum Beispiel auch nach einem gewonnenen Spiel, als sich alle in der Mitte getroffen haben, so, ey, komm mit. Und dann dachte ich so, yay. Das war so ein richtiger Erfolgsmoment für mich. Oder dass sie eben sagten, so, komm einfach mit in die Kabine, muss nicht mehr klopfen. Das sind so kleine, bei ForscherInnen im Forschungstagebuch festgehaltene Momente, die halt super wichtig sind für den Forschungsprozess. Und es war jetzt, also man kann natürlich nicht sagen, dass es so war, dass die Spieler völlig unbeeindruckt waren sozusagen von dem Aufnahmegerät. Klar, wenn man anwesend ist als Außenseiterin, verändert man immer das Umfeld und gerade auch ein Aufnahmegerät kann dazu führen, dass Spieler vielleicht bestimmte Dinge eher nicht sagen oder gar nicht reden. Aber das hat sich dann eben graduell irgendwie verändert und das gehört halt auch dazu bei einer Ethnografie. Also das weiß man, dass das so ist. Und teilweise, wenn ich dann zum Beispiel das Aufnahmegerät mal liegen gelassen habe, weil ich das immer so versucht habe, relativ unauffällig zu halten und nicht wie so ein Mikro in deren Gesichter, dann haben die das auch genommen und damit irgendeinen Quatsch aufgenommen und konnte ich mir dann halt am Ende erst anhören, als ich dann die Aufnahme auf dem PC hatte. Klar haben die auch einen Quatsch gemacht, ne? Und, aber so gelästert oder so, das habe ich halt gar nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass gerade jüngere Spieler, also die Jüngsten waren da, muss ich gerade überlegen, ich glaube 18, 19, wussten teilweise nicht so ganz, was das soll und waren auch ein bisschen, ich würde sagen, verunsichert, was jetzt genau meine Rolle ist. Also ob ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen spitzel für EntscheiderInnen im Verein. Aber ich habe dann eben versucht zu zeigen, so ey, ich bin eher bei euch und nicht bei TrainerInnen oder eben, ich gehe auch in der Pause dann nicht irgendwie hoch und ab und setze mich dann zu den Angestellten des Vereins. So, ich bin halt immer bei den Spielern geblieben, damit die sehen, so okay, die gehört eher zu uns. Und das ist, glaube ich, recht wichtig, wenn man diese Forschung macht.
Also offensichtlich war jetzt dieses Aufnahmegerät nicht ein möglicher Grund, dass die Spieler gesagt haben, oh, sie ist wieder da, schnell Thema wechseln und seriös werden. Man hat dieses Aufnahmegerät irgendwann akzeptiert, aber es hat jetzt nicht beeinflusst, das, was gesprochen wurde. Dann wären nämlich sonst ihre Ergebnisse ja auch irgendwie beeinflusst worden.
Also in der ethnografischen Forschung ist es immer so, dass die Anwesenheit von einer Forscherin oder einem Forscher und einem Aufnahmegerät, das wird immer alles beeinflussen auf irgendeine Art und Weise. Das, was man aufnimmt, ist aber trotzdem ja eine Art der Realität. Es fragt sich halt nur, wie die halt sozial konstruiert ist. Und klar, dass ich gehe davon aus, dass es einen Einfluss hat. Teilweise hat es vielleicht den Einfluss, dass manche so Männlichkeitsdinge vielleicht noch übertrieben dargestellt werden, bei anderen vielleicht lieber, dass sie weniger gesagt haben. Aber ich gehe davon aus, dass halt je länger ich dort war, dass sich das so ein bisschen gelegt hat. Also das kann ich auch in meinen Aufnahmen ganz deutlich hören, dass dann immer mehr Spieler so ein bisschen aus ihrer aus dem Schneckenhaus so rausgekommen sind. Und klar, manche Spieler sind lauter, manche weniger laut. Und ein Spieler hatte auch irgendwann mal gesagt, so, also weil er hat völlig vergessen, dass ich was aufnehme. Und sagte dann so, oh Gott, kannst du das bitte löschen, den letzten Teil? Und klar, das lösche ich dann. Also das ist ja deren absolutes Recht, immer noch ja zu beeinflussen, was da jetzt eigentlich gemacht wird mit den Aufnahmen. Auch wenn sie dann natürlich was unterschrieben haben und so. Aber das, ja klar, habe ich dann gelöscht. Oder es war ganz interessant zu sehen, so nach einem Spiel, das sie dann gewonnen hatten, das war so ein Freundschaftsspiel, da waren dann noch so Wurstbuden aufgebaut und so. Es war ein bisschen größer aufgemacht alles. Und dann haben wir alle zusammen gegessen und ich hatte mein Aufnahmegerät auf dem Schoß. Und sagte ein Spieler zu mir so, boah, jetzt haben wir doch Feierabend, mach den Scheiß mal aus. So hat er so scherzhaft gesagt, aber er hat halt einfach auch mit seiner Arbeit des Fußballspielens verbunden, dass das ja meine Arbeit ist. Und ich kann ja wohl nicht an dem Essen danach noch interessiert sein, was für mich natürlich total spannend ist, die privaten Gespräche noch zu hören. Ne? Und das war eigentlich ganz spannend, weil dann zu sehen so, okay, wie wird das eigentlich wahrgenommen? Und aber die meiste Zeit war es gar kein Thema, dass das Aufnahmegerät da war.
Mein Gast heute ist Solveig Wolfers-Pommerenke, Sprachwissenschaftlerin mit Forschungsfokus Fußball, hat untersucht, wie Fußballmannschaften und Spieler untereinander kommunizieren. Und ich habe, glaube ich, mittlerweile rausgehört, Sie sind da ja völlig frei reingegangen in diese Idee, das mal zu untersuchen und sind dann doch irgendwie geführt worden zum Schwerpunktthema Humor. Also ernsthafte Gespräche, dass jemand in der Kabine mal seine letzte wissenschaftliche Abhandlung noch mal vorliest und alle sprechen da auf hochwertigem Wikipedia-Niveau drüber, das haben sie vielleicht auch nicht unbedingt erwartet. Gibt's aber in der Kabine nicht. Es gibt diesen Humor, ich würde eher sagen, diesen Flachs, den man als Teil einer Mannschaft beherrschen muss. Wer nicht in der Lage ist, gegenzuschießen, einen Spruch auf den Lippen zu haben, sondern der wirklich knüppelhart, seriös, guten Tag, schön, dass ihr da seid und auf Wiedersehen, bis morgen. Keine Chance, in diese Gruppe reinzukommen. Der wird draußen bleiben, da kann er noch so überragend Fußball spielen, aber ein Teil dieser Mannschaft wird er nie sein. Wäre meine Erfahrung aus 10 Jahren Vereinsfußball, wo ich auch gelernt habe in diesen 10 Jahren in einer Mannschaft, wie du von einem stillen Mäuerlein nach hinten heraus nach 10 Jahren zu jemandem kommst, der flachsen kann, der Sprüche kloppen kann, der überleben kann und rauskommt aus so einer Gruppe als durchaus Sieger. Aber in diesem langen Zeitraum auch siehst, wie neue junge Spieler dazukommen, und das lernen müssen. daran scheitern, weil sie es nicht können, oder es lernen und dadurch in der Gruppe verbleiben und auch sportlich weiterhelfen können. Haben Sie das in dieser durchaus kurzen Zeit, aber wenn Sie sagen, Sie haben das über 3 Monate geteilt, ja auch gemerkt, ist das so? Ist die A-Jugend zum Beispiel in der Bewertung, das ist keiner von uns, der kann das nicht, den kann ich anschießen, den kann ich beleidigen, da kommt nichts zurück, der ist die Nummer 20 im Kader. Oder bei den Profis sind die härter. Haben Sie das so gemerkt, dass aus Flaxen, aus Kontern, aus Sprücheklopfen sich eine Hierarchie ergibt, die mit der fußballerischen Qualität gar keine Rolle spielt, die gar nicht übereinander liegt?
Absolut. Also ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Gerade also bei der A-Jugend war ich nicht lange genug, um irgendwie Veränderungen feststellen zu können. Aber gerade bei der Profimannschaft hatte ich das Glück, dass ein Spieler, also ich habe die zweite Mannschaft des Vereins erforscht und ein Spieler der ersten Mannschaft, der ja theoretisch in der Hierarchie oben sein müsste, weil er eben erfolgreicher war als alle anderen in der Mannschaft. Und auch er war vom Alter halt einer der ältesten Spieler. Also theoretisch würde man denken, okay, der ist hierarchisch recht oben einsortiert, aber der kam eben runter in die zweite Mannschaft. Und der hat aber ganz schnell gemerkt, dass seine flachsige Art und Weise, also den Spielern danach, also einen nach dem anderen einen zu drücken, gar nicht funktioniert. Also selbst die jüngeren Spieler haben den richtig auflaufen lassen mit seinem Humor. Und das fand ich super spannend zu beobachten, zu sehen, wie sich wirklich jeder seinen Platz im Team erarbeiten muss. Man muss sich sowohl verdienen, dass man Sprüche klopfen kann, aber auch, dass man also einbezogen wird in diese Art des Humors. Also dass, wenn die Spieler sich gegenseitig auf den Arm nehmen, so, dass man eben mit einbezogen wird, das gehört auch dazu, wenn man Teil des Teams ist. Und wenn man eben super still ist und nicht so wirklich teilhabt an dieser ganzen Umgangsweise und dem Spaß, den man da in der Kabine vor allem macht, dann wird man schon sehen, dass die halt nicht so doll ins Team integriert sind. Und auch in Interviews wurde genau über diese Spieler gesprochen. So, boah, ich wünschte, die würden mehr sagen. Also, und da waren halt wirklich auch jetzt die mit am lautesten waren, die größten Sprücheklopfer, das waren nicht immer unbedingt die besten Spieler, jetzt rein spielerisch betrachtet. Und richtig gute Spieler waren teilweise ganz, ganz still. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die im Team auch nicht ganz einfach war. Und dann ist teilweise meine Einschätzung beziehungsweise meine Beobachtung, wie diese Spieler sich im Team verhalten, ist gar nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, wie die Spieler sich selbst sehen. Also mit einem Spieler habe ich im Interview gesprochen, der wurde ganz, ganz oft, also das war schon stark, ich würde sagen, die Grenze zu rassistischem Humor war weit überschritten, wie der teilweise auf den Arm genommen wurde. Und der sagte so, naja, ich finde das alles lustig. So, und das ist halt dann schon irgendwie spannend zu gucken, okay, was muss irgendwie offenbar akzeptiert werden, wenn man Teil des Teams sein will. Und da gehört eben oft dazu, dass man temporär auch deutlich einstecken muss und auch ausgeschlossen wird. Also in dem Sinne, dass man einfach diskursiv, also durch den Humor, eine Position zugeteilt bekommt, die halt nicht innerhalb des Teams ist, sondern eher so, okay, du bist jetzt der andere. Also Othering nennt sich das in der Forschung. Das wurde ganz, ganz viel gemacht. Und das gehört eben dazu, dass man das lernen muss. Das verändert sich auch immer, weil auch Mannschaften sind ja dynamisch. So, da hören Spieler auf, die beenden ihre Karriere oder die wechseln den Verein oder wie auch immer, kommen von einer jüngeren Mannschaft hoch. So, das verändert sich dann halt mit allen. Und es gibt trotzdem so eine Art Kern, würde ich sagen, wo eben immer wieder die hierarchisch hochgestellten Spieler, auch gerade die am längsten dabei sind vor allem, egal wie sie spielen, dass die mit beeinflussen am meisten, wie eigentlich so die Umgangsformen sind im Team. Und das muss man einfach gucken, wie man da so reinpasst. Und ich will das überhaupt nicht bewerten als positiv oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach eine Beschreibung des Zustandes in dieser Mannschaft.
So, aus meiner Erfahrung habe ich heraus so den Eindruck, wenn ich mich so richtig daran erinnere, dass die älteren Spieler, die so ein bisschen vor dem Ende der Karriere stehen, in dieser Flachserei nicht mehr dabei sind. Das sind für mich so Silberrücken-Gorillas gewesen. Die haben dann gesessen in der Kabine, haben das alles beobachtet, haben die Kiddies da spielen lassen sozusagen. Wussten aber ganz genau, wenn es nötig ist, schieße ich da mal einen Satz rein. Aber ansonsten lasse die Jungs mal Spaß haben. Aber wenn ich hier auf den Tisch kloppe, habe ich das Sagen. Jetzt bei der A-Jugend wird es noch nicht gewesen sein. Aber bei den Profis vielleicht gab es da auch ihre Eindrücke nach erwachsene, sprich ältere Spieler, also nicht 20-Jährige, die noch in der persönlichen Entwicklung sind, sondern die nach hinten auch schon über 30 sind, alles mitgemacht haben, dass die quasi ganz vermeintlich teilnahmslos in der Kabine saßen, alles gescannt haben, genau wussten, was da ablief und wenn es nötig ist, haben sie mal einen rausgehauen und wenn nicht, geht mich nichts an.
Konnte ich tatsächlich gar nicht beobachten, weil die Mannschaft nicht so alt war. Also da waren jetzt nicht so viele Spieler bei, wo ich sagen würde, die fallen in die Kategorie Silberrücken. Also da waren die ältesten Spieler waren schon eigentlich mit die am meisten den Humor beeinflusst haben und auch geprägt haben, würde ich sagen.
Dann waren
Von daher konnte ich das leider gar nicht sehen. Ja.
Dann waren die Ende 20, schätze ich.
Ja.
Ich war noch nicht so weit zu sagen, ich übernehme die Gruppe hier, obwohl sie die Ältesten waren. Aber sehr interessant, dass es eben dieses Humor-Thema gibt, wo sie eben sagten, rassistischer Humor, vermute mal, dass sie das eher in England erlebt haben als in Deutschland. Reine Vermutung, kann völlig falsch sein, aber die dunkelhäutigen Spieler sind vermutlich in England zahlenmäßig mehr vertreten als in Deutschland. Liege ich da völlig falsch oder einigermaßen richtig?
Da weiß ich ehrlich gesagt Zahlen gar nicht. Und ich habe in England eben gar keine Forschung bei einem Fußballverein betrieben. Von daher kann ich nur sagen, was in der Mannschaft war. Und da war viel von dem Humor, der jetzt sich rassistischer Stereotypen bedient hat, war auch selbstgerichtet. Also zum Beispiel schwarze Spieler, die selbstgerichteten Humor gemacht haben. Und das hat aber ja auch so eine Empowerment-Funktion. Ne? Man nimmt dann ja halt anderen Spielern, in dem Fall dann halt allen Spielern, die nicht schwarz waren in dieser Mannschaft, denen nimmt man das auch so ein bisschen weg. Und dadurch kann man, also klar ist es ja immer noch ein rassistischer Stereotyp, der benutzt wird, aber wenn der eben selbstgerichtet benutzt wird von einer marginalisierten Gruppe wie in dieser Mannschaft, weil das eben weniger schwarze Spieler waren, als jetzt Weiße zum Beispiel oder auch generell People of Color, dann hat das halt so, ja, so ein Empowerment-Ding. Und das ist halt auch total zentral, dann da zu sagen, das war jetzt nicht immer nur oder fast gar nicht Humor von Weißen gerichtet an People of Color in dieser Mannschaft. Und das finde ich halt ganz zentral zu sagen, weil das zum Beispiel ist auch etwas, was nicht so gern gesehen war. Das hat sich dann auch rausgebildet. Es gab eben diesen einen Spieler, dem ich auch in einem Interview dann so gefragt hatte, wie das denn so für ihn ist, der eben echt viel rassistischen Humor abbekommen hat. Und der war einer der einzigen, der von weißen Spielern was abbekommen hat. Der war aber auch nicht schwarz, der hatte einen asiatischen Hintergrund. Und das war, also ich fand das echt hart, das so mit anzuhören. Man muss dazu sagen, es ist immer irgendwie super schwierig, wenn man als weiße, privilegierte Frau in einen Raum geht und dann sagt so, das ist aber so und so und das ist so und so. Da muss man einfach, oder ich muss da meine Position total mit reflektieren und das ist auch immer ein großer Teil der Forschung, dass man das tut. Denn wie oder was für eine Art von Humor vor mir genutzt wird, ist natürlich auch einfach geprägt dadurch, wer ich dann teilweise bin und was ich alles mit reinbringe. Mein Alter, meine Hautfarbe, wie sie mich lesen als zum Beispiel, weiß ich nicht, gebildete Forscherin. Das hat halt schon alles einen Einfluss. Und dass aber trotz meiner Anwesenheit oder gerade aufgrund meiner Anwesenheit so viel, gerade dieser anti-asiatische, rassistische Humor irgendwie präsent war, das fand ich schon echt hart so. Aber der Spieler sagte eben selbst so, nö, ich finde das alles witzig. Aber ob er das sagt, weil er das wirklich alles witzig findet oder weil er irgendwie, ja, das von mir nicht zugeben will, weil so gut kannte er mich ja nicht, das weiß ich natürlich auch nicht. Oder das kann ich leider nicht sagen, weil ich mir nur die Sprache angeschaut habe, ne?
Aber da liegt die Qualität. Wenn ich angeflaxt werde in einer Kabine, in einer Gruppe und kann nicht zurückschießen und das humorvoll, sondern nur, sondern ich habe da innerlich nochmal einen zurückgeschossen, das kann mir in der Gruppe sicherlich weiterhelfen. Oder ich merke in einem dritten, vierten Versuch, der hat es nicht drauf, der kann das nicht.
Ja.
Also ist er ganz unten drin erstmal. Ich habe jetzt, ich überlege, aber ich probiere das. Vielleicht müssen wir es schneiden, keine Ahnung, aber diese Frage stelle ich jetzt mal Wolfgang Pommerenke. Und ich stelle diese Frage überspitzt. Da kommt jetzt ein kleines, nettes, süßes Mäuschen in eine Fußballgruppe mit 25 Kerlen und sie dürfen in die Kabine rein. Wir haben über rassistischen Humor gesprochen. Wie schnell wurde denn sexistischer Humor in Ihre Richtung auch geäußert, wo Sie gemerkt haben, guck dir Jungs, pinkeln mich jetzt hier auch mal an, übertrieben gesagt, jetzt muss ich auch zurückschießen oder bin ich jetzt gerade wenn sie sich frisch vorgestellt haben, Trainer hat gesagt, so, das ist die Neue jetzt, die ist immer dabei, wo man wahrscheinlich auch versucht hat, wie ist die Olle drauf, was kann sie, wo können wir sie locken, wo hat sie ihre Schwächen, da mussten sie ja bestehen, da mussten sie ja stehen bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch mental verarbeiten, zurückschießen und sagen, Freunde, ihr könnt mich hier locken, aber ich bin bei euch und zwar wochenlang. Also entweder akzeptiert ihr das oder wir haben Probleme. Ist da was gewesen? Haben Sie diesen Test überstanden und wie hat er sich geäußert?
Ja, also super zentrale Frage, wenn eine weibliche Forscherin in ein männlich und maskulin dominiertes Feld geht, egal wo, aber gerade Fußball ist natürlich sehr, also da gibt es ja immer noch hegemoniale Männlichkeitsvorstellungen, die da sehr präsent sind, da ist das einfach ein Riesenthema. Und ich habe dazu auch gerade einen Artikel geschrieben, ich habe da mehrere Vorträge zugehalten, also mir ist es ein riesengroßes Herzensthema, genau darüber zu sprechen, weil die meiste methodische Literatur, die man sich so anguckt, das ist halt auch von weißen Männern geschrieben und die sich selbst als Norm betrachten. So, natürlich gehe ich als Mann in den Männerverein und schaue mir das an und dann muss ich auch nicht über Gender reden. So, und das ist halt ein Problem für alle anderen ForscherInnen, die nicht sich als Cis-Mann identifizieren, weil man dann, also man ist dann plötzlich nicht die Norm und ich sehe es halt nicht ein, dass es nicht von allen Personen reflektiert wird, was eigentlich Gender für einen Einfluss auf die Forschung hat. Deswegen super Frage. Es wurde von Anfang an, war es schon ein Thema, es hat sich aber auch graduell verändert. Also genau wie ich mir verdienen musste, dass man mich auch ein bisschen verarscht so, haben die nicht von Anfang an jetzt irgendwie da so super sexistische Äußerungen getätigt. Es gibt aber durchaus Sexismus in dieser Forschung, in beiden Forschungsprojekten. Und das ist auch eben das, worüber ich geschrieben habe. Ich habe auch mitbekommen, wie dann irgendwie Sprüche gemacht wurden über zum Beispiel mein Aussehen oder sowas. Als ich in der Masterarbeit die A-Jugend erforscht habe, da habe ich eben normale Straßenklamotten getragen und habe dann daraus die Lehre gezogen, so nee, ich will auch die Trainingsklamotten haben, damit das einfach nicht so ein Thema sein kann. Klar wurde dann manchmal thematisiert, wie die Trainingsklamotten sitzen, ob ich jetzt von einem kleinen oder einem großen Spieler jetzt quasi die Klamotten anhatte, weil ich eben von den kranken Spielern immer oder verletzten Spielern immer die Trainingsklamotten dann anhatte. Es gab durchaus Sprüche, zum Beispiel auch von Trainern, beispielsweise, ja, im Flur sagte einer so, oh, endlich mal wieder was fürs Auge hier. So, meine innere oder mein Impuls wäre eigentlich irgendwie dagegen zu feuern und zu sagen, so, also naja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen würde, da ist man ja meistens auch sprachlos. Aber ich habe eben gelernt, so, man darf auf gar keinen Fall die Beziehungen mit seinen Forschungsteilnehmenden gefährden und muss sowas quasi akzeptieren. Das heißt, ich habe nur Hallo gesagt, war aber völlig genervt davon. So klar, ich bin auch jemand, der da mit Emotionen reingeht. Dann, wie sich das auch geäußert hat, teilweise wurde mir halt der Platz angeboten in der Kabine, sodass ich eben auch auf der Bank sitzen konnte. Oder es war relativ leicht, alle Interviews zu führen. So, ich weiß jetzt nicht, ob das so super leicht ist, wenn man da als beispielsweise Mann rangeht oder aber auch als Transfrau. So, ich weiß nicht. Das kann ich nicht sagen, weil ich eben nur meine Forschungsrealität reflektieren kann. Und was aber auch war, da habe ich dann gemerkt, so als die wirklich geguckt haben, so okay, jetzt testen wir die mal. Das war dann in der zweiten Woche bei einem Auswärtsspiel auch. Die Mannschaft hatte gewonnen, also es war eine sehr gute Stimmung. Auf dem Rückweg wieder in die Stadt, wo der Verein eben ist, haben wir angehalten bei so einer Gaststube und dann wurde da gegessen. Das heißt, wir saßen alle an so einer riesigen Tafel, gemeinsam mit Trainern, Physiotherapeut, ja, also alles Männer und ich. Und ich saß eben in der Mitte, irgendwo zwischen den Spielern, hatte mein Aufnahmegerät natürlich auf dem Tisch oder auf dem Schoß, weiß ich jetzt gar nicht genau, irgendwann hatte ich es auf dem Tisch, anfangs auf dem Schoß. Und dann ging es darum, die Spieler haben so ein Ding, da werden sich immer so Ohrschnipser verteilt. Wenn irgendwie jemand einen Fehler macht oder sowas, oder Schweinchen in der Mitte oder sowas, dann gibt es einen Ohrschnipser als Strafe. Und die hatten im Bus Poker gespielt und statt um Geld ging es eben um Ohrschnipser. So, und jetzt sagte ein relativ kleiner Spieler, so, also hatte über einen anderen Spieler gesprochen und das war einer der, ich würde jetzt sagen, körperlich stärksten Spieler, also der war recht groß, super muskulös. Und der kleine Spieler sagte über den großen Spieler so, boah, irgendwie er hätte super viele Schnipser von dem bekommen und so quasi hatte eine Referenz zu den riesen Fingern sozusagen. So, und dieser Spieler, ich nenne ihn jetzt Kevin, so heißt er nicht, aber so heißt er in meiner Forschung, der eben der große muskulöse Spieler, der hielt dann eben zwei Finger, streckte er so in die Höhe und sagte, na, und jetzt stellt euch mal vor. So, er wollte, also ich weiß nicht, wie viel hier jetzt gepiept werden muss, aber es ging eben um Fingern. Und ich fand das erst ganz lustig, habe mitgelacht, also alle haben gelacht. Und dann dreht er sich zu mir um und sagt nur, die Dame einmal weghören, bitte. Und da ist halt aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive, gibt es so viel, was man sich anschauen kann. Einmal die Dame, super formell, mega weiblich konnotiert natürlich. Dann, ich werde ausgeschlossen von diesem Sexgespräch da am Tisch und zwar explizit angesprochen vor allen anderen. Das heißt, ich habe mich gefühlt so, okay, jetzt wird, also hier wird eine Reaktion erwartet und das ist jetzt ein Test. So, und ich habe dann eben auch, ich kann es gar nicht Wort für Wort sagen, es steht in meinem Artikel, aber ich sagte sowas wie, so, ja, du weißt schon, dass ich älter bin als du, weil ich wusste halt, okay, die Hierarchie dieser Mannschaft ist am Alter orientiert, der Humor ist so, dass man hier zurückfeuert. Und das, dadurch, dass ich ja dieses Insiderwissen sozusagen hatte, konnte ich mich halt dieser Verhaltensnorm sozusagen bedienen und halt einfach mitmachen. Und die Reaktion war super, es haben super viele gelacht und es war so ein Wow, weil der eben einer der hierarchisch höheren Spieler war und ich habe eben zurückgefeuert und es sah so aus, als würde es gut ankommen, dass er auch mal so, ja, einen vorn Bug bekommen hat. Und das war einer dieser Schlüsselmomente, wo ich gemerkt habe, so okay, ich muss nicht immer nur einfach Sexismus tolerieren, ich kann auch wirklich dagegen anfeuern und das heißt nicht unbedingt, dass das schlecht für die Forschung ist. Es ist nur super zentral, dass man das mitreflektiert, weil das halt einfach den Forschungsprozess und auch die Forschungsergebnisse mitformt. Und das finde ich halt super wichtig, dass man so eine Debatte führt und dass alle Forschenden wissen, okay, das hat irgendwie einen Einfluss und ich muss darüber sprechen oder zumindest einen Teil darüber schreiben oder wenn man den Platz an Worten bei so wissenschaftlichen Artikeln nicht hat, dass man zumindest in der Fußnote oder Anmerkung sagt, ich bin weiße Frau, bla bla bla. Also einfach, dass es halt wichtig ist, als Leserin möchte ich wissen, aus welcher Position ist diese Forschung entstanden, weil einfach klar ist, dass es halt einen Einfluss hat und klar, Sexismus hat absolut eine Rolle gespielt. Und ich glaube halt, dass ich von der Persönlichkeit halt jemand bin, mir macht das jetzt nicht so viel aus. Ich kann damit relativ gut umgehen. Ich finde es trotzdem scheiße, weil ich Feministin bin. Aber ich kann damit ganz gut umgehen. Und ich finde es halt wichtig, dass man sowas ja transparent macht und darüber spricht. Und gerade in Fußballkabinen so, da sollte man sich schon klar sein, dass unter einer Männermannschaft sowas passieren kann. Genau.
Ja, ich habe jetzt gedanklich quasi auch zweimal zurückgeschossen. Aus meiner langjährigen Erfahrung, wo sie sagten, oh, endlich mal was Hübsches in der Kabine, wo ich so gedanklich gesagt hätte, ja, der Verein hat entschieden, ihr seid so hässlich, jetzt soll ich hier mal die nächsten 3 Wochen ein bisschen aufhübschen. Das sind so Dinge, die man aus 10 Jahren Flachserei in der Kabine wahrscheinlich gelernt hat. Mhm. Das darf ich vielleicht sagen, unsere alte Mannschaft, die damals 2-mal Meister geworden ist, hat immer noch eine WhatsApp-Gruppe, ist da sehr, sehr aktiv und
ja,
das große Thema sind dabei weiterhin die Witze von ja, Bier und andere Themen. Ich hoffe, die Jungs hören jetzt nicht zu und sagen, was erzählt er da eigentlich die ganze Zeit? Aber gut. Sie haben promoviert. Sie sind jetzt Professor Dr. Socker oder wie nennen Sie sich jetzt?
Also Professor noch nicht, dafür müsste ich noch habilitieren in Deutschland zumindest. Also ich bin Doktor und also PhD ist Doctor of Philosophy in Applied Linguistics. Das ist mein offizieller Titel, aber ich kann mich halt Doktor schimpfen, bin an der Uni und unterrichte dort und forsche weiter.
Tja, das kriegt man auch nicht auf eine Visitenkarte drauf, ne, oder? Müssen wir auf der Rückseite weiterschreiben.
Nö, ich mache nur Doktor und ich finde meinen Nachnamen eh schon so lang, also das ist wirklich... Ja.
Aber ich finde es sehr, sehr interessant, mit einer Fußballdoktorin zu sprechen, Frau Solveig-Wolfers-Pommerenke, Sprachwissenschaftlerin mit Forschungsfokus Fußball. Wir haben im Vorgespräch eine Frage gestellt, die haben Sie ja schon beantwortet, aber deswegen würde ich sie in diesem Gespräch nochmal stellen wollen, weil vielleicht viele Fußballfans bei Ihrem Namen sagen, da gab es doch mal einen, Pommerenke, 1974, Weltmeisterschaft DDR. Ist das der Papa oder irgendeiner aus der Familie gewesen?
Nein, leider nicht. Und Pommerenke ist auch der Nachname von meinem Mann. Der ist immerhin Sportjournalist, also das habe ich dann, diese Verbindung. Aber nee, zum Fußballer gar keine Verbindung. Wolfers, das ist mein Geburtsname.
Und wichtig ist, das, was wir jetzt gerade gehört haben, werden wir in Zukunft auch in einem Buch lesen können. Ne? Sie werden das alles veröffentlichen.
Ja.
Wissen Sie
genau,
schon,
genau,
wo, das, Titel?
Der Titel, oh Gott, der wurde so oft geändert, jetzt darf ich nicht lügen. Ich glaube, tatsächlich heißt es Bonding and Humor. Und es wird auf Englisch erscheinen bei De Gröter, dem Verlag. Und das wird noch eine Weile dauern. Abgabe ist erst, ich glaube, Anfang Januar nächsten Jahres. Und dann, mal gucken, wie lang so der Prozess ist. Das in der Wissenschaft ist das ja alles leider immer ein bisschen langsamer als in anderen Bereichen. Aber ich werde darüber berichten auf Twitter und so weiter.
Ja, ich werde sie auf jeden Fall verlinken, sodass man darüber dann die Informationen bekommt.
Super.
Fand ich sehr interessant, dass wir da mal drüber sprechen konnten, über den Humor unter Fußballern. Ein Einblick einer Frau in die Männerkabine. Und das macht es ja noch interessanter und vor allem glaubwürdiger, was Sie an Ergebnissen herausgefunden haben. Sehr schön, dass wir darüber sprechen konnten. Vielen Dank, Solveig Wolfers-Pommerenke. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich habe mich total gefreut, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Vielen Dank, Solveig Wolfers-Pommerenke. Finde ich höchst interessant, was Sie da untersucht haben. Und ich habe da immer wieder meine Erfahrungen aus 10 Jahren Vereinsfußball mit reingebracht und habe mich da in vielen Dingen wiedergefunden. Habe es am Anfang auch nicht gekonnt. Dann gelernt, Sprüche zu klopfen, zu flachsen, wie es dann heißt, und damit dann auch mitmachen zu dürfen in dieser Gruppe. Sehr, sehr interessant. Ich hoffe, die früheren Kollegen, die jetzt so ein bisschen reingehört haben und wieder merken, der hat da aus unserer Mannschaft gesprochen. Ich habe ja keine Namen genannt, also von daher hoffe ich, ihr seid mir da nicht böse, dass ich mal so ein bisschen den Einblick in unsere Kabine von damals gegeben habe. Aber ist natürlich auch schon 1000 Jahre her. Interessiert keinen mehr. Aber ich fand das sehr, sehr interessant. Und viele Dinge, die es damals schon gab, 80er Jahre, sind heute immer noch aktuell offensichtlich. 80er Jahre, meine Herren, wie lange ist das schon her? Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Bock habt, Kontakt zu mir herstellen wollt, über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram geht das. Geht auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular. Ausfüllen und abschicken. Melde ich mich gerne bei euch. Könnt ihr auch gerne mal Themenvorschläge einreichen. Habt ihr zuletzt gemacht, habe ich auch umsetzen können. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, und wer neu dabei war, herzlich willkommen. Ich hoffe, wir hören uns wieder in diesem Podcast, den es immer donnerstags gibt. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ein sportliches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.